Hallo Olli.
Hallo Wally.
Wieso kam im Februar nichts? Was war da los?
Ja, gute Frage. Das hätte ich jetzt auch gefragt, warum wir eigentlich so lange still waren. Ich glaube einfach, weil so viel passiert ist.
Nee, der Monat ist zu kurz.
Ach so, du meinst, das ist die Februarfolge jetzt.
Ja, eigentlich schon.
Ja, passt.
Ja, wobei wir haben es ja auch schon angekündigt, dass wir schauen, dass wir wieder so 10 bis 12 Folgen in einem Jahr schaffen und damit auch sehr zufrieden sind. Aber wenn der eine Monat auch so komisch kurz ist, wie soll man denn da eine Folge reinpacken? Also, Entschuldigung.
Ist halt echt so. Ich meine, jetzt haben wir es geschafft. 12 Tage nach dem Februar machen wir die Februarfolge im
Ja.
März.
Genau, wir nehmen am 12.03. auf. Und im Februar ist ja sonst auch nichts passiert. Der Monat ist so kurz, deshalb hat man den auch so kurz gemacht, weil da nie was passiert.
Ja.
Hat man den Valentinstag hat man reingepackt, dass irgendwas passiert,
Ja.
aber sonst ist noch nie was im Februar, hat noch nie was stattgefunden.
Ich muss auch
Oder
sagen,
fällt dir
ich habe
spontan
echt
was ein?
akribisch gesucht und habe versucht, was vorzubereiten, aber es ist halt wirklich eigentlich nichts passiert. Es ist so
Im
langweilig wie
Februar kann
lange
man aber
nicht.
ganz gut, im Februar kann man ganz gut Kriege anfangen.
Ja.
Ja,
Hast du
ich
da
habe
was
auch mal
gehört?
Gemini gefragt. Welche Kriege fingen alle im Februar an? Und also aus dem Stegreif wusste ich, dass natürlich Russland die Ukraine auch im Februar, gegen Ende des Februars, überfallen hat.
Ah, okay.
Jetzt der neue Iran-Konflikt und auch der russisch-japanische Krieg von 1904, der philippinisch-amerikanische Krieg von 1899, der polnisch-sowjetische Krieg von 1919, der mexikanisch-amerikanische Krieg von 1846. Der zweite Sikh-Krieg, die entscheidende Schlacht, fand im Februar. Ja gut, das können wir mal ausklammern. Und auch der libysche Bürgerkrieg, aber das ist natürlich, ich will bei Krieg natürlich auf den bewaffneten Konflikt zwischen zweier Staaten hinaus.
Dann haben auf jeden Fall jetzt die Entscheider über den Irankrieg sich da in eine längere Tradition gestellt.
Absolut. Auch der Golfkrieg 1991. Wo ja auch die USA irgendeine Beteiligung hatte, fing auch im Februar an.
Ja, also um das nochmal ganz kurz einzuordnen, am 28. Februar hat das angefangen, oder? Also
Richtig.
vor jetzt 2 Wochen bald.
Knapp 2 Wochen, ja.
Ja. Und es hat auch diese knapp 2 Wochen gedauert, bis ich glaube gestern musste ich echt mir an den Kopf fassen, als Trump diese Rede gehalten hat und Hegseth und Rubio und die anderen so ein bisschen beschuldigt hat, dass sie ja quasi ihn von diesem Krieg überzeugt haben. Weil so ganz
Das
ist
habe ich noch gar
er.
nicht gesehen.
Nein.
Was? Okay,
Er
krass.
gibt denen so ein bisschen die Schuld.
Dass die ihm gesagt haben, Junge, fall mal über den Iran her, das wird schon gut gehen.
Ja, ich.
Okay, ist ja ganz
Also sie
interessant,
sind
seine.
scheinbar. Das ist schon ein bisschen traurig an der ganzen Sache, weil. Keine Ahnung, es gibt ja gute Gründe, das iranische Regime anzugreifen. Aber dass sie jetzt nach nicht mal 2 Wochen eigentlich gar nicht wissen, warum sie das getan haben, das finde ich schon wirklich höchst bedenklich.
Also, ich glaube, so auf lange Sicht wissen sie schon ganz klar, warum sie das ge getan haben. Nämlich, dass es natürlich den Regime-Change gibt. Aber dass das halt so nicht funktioniert, ist ja auch irgendwie klar.
Ja, ich meine, wenn
Also.
der Aufstand im Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, oder? Ja. In unserer letzten
Ja,
Folge
im
haben wir
Laufe
darüber
des letzten
gesprochen.
Jahres, ja.
Ja. Hat ja quasi einen Regime-Change nicht herbeibringen können. Da wurden, ich weiß gar nicht die genauen Zahlen, aber es ist wohl über 30.000 Leute wurden da auf der Straße hingerichtet. In den Kämpfen und
Ja.
außenrum. Und auch jetzt der amerikanische Geheimdienst, von heute habe ich da eine Meldung gelesen, meint auch, dass es momentan nicht so ausschaut, als würde das Regime quasi handlungsunfähig werden und zusammenbrechen.
Ja, die haben sich dann natürlich auch. Also, ich habe mir aber das habe ich mir beim Russland-Überfall auf die Ukraine auch schon gedacht. dass man gesehen hat, was da, also vor allem beim Iran habe ich dann gesehen, was da zurückgefeuert wurde und dass dann halt auch einmal so rundumschlagmäßig auch Saudi-Arabien und Israel und was weiß ich, wo Stellungen auch im Irak von US-Basen irgendwie angegriffen wurden.
Innerhalb kürzester Zeit wurden ja ein Dutzend Länder da angegriffen.
Eine Rakete wurde ja sogar von der Türkei abgefangen, da haben aber gleich die Revolutionsgarden gesagt, sorry, das war nicht so gemeint, die sind uns aus den Fugen geraten, das war ein Versehen. Da habe ich mir gedacht, ah ja gut, dann das kann jetzt eigentlich nicht so lang dauern, weil ein Regime, was gerade untergeht, will halt noch so viele wie möglich mitreißen und das sehen wir jetzt hier gerade noch. Aber so ist es ja nicht. Also sie, ich will jetzt nicht sagen, wehren sich tapfer, weil das klingt so euphemistisch oder so positiv dem Iran gegenüber, aber sie führen da ja wirklich Krieg, führen immer wieder selber Angriffe durch,
ja.
Was ich einem so geschwächten Regime, so wie ich es eigentlich von außen, also von meiner bescheidenen Position von außen, so nicht gedacht habe.
Ja, ich meine, es war ja auch im Vorhinein schon bekannt, dass die sich in den letzten Jahren, was Raketentechnik angeht, relativ gut ausgestattet haben. Und das sieht man halt jetzt gerade, dass auch wenn scheinbar die Fähigkeit des Irans, Raketen abzuschießen, deutlich reduziert wurde, es halt immer noch reicht, um, weiß ich nicht, Raffinerien in Saudi-Arabien zu treffen, in Bahrain, irgendwelche Gasterminals.
Ja, die Straße von Hormuz ja auch so zu schließen, dass ich mir jeden Morgen, ich gehe an so einer Tankstelle vorbei auf meinem Arbeitsweg,
ja,
und konnte da in den letzten zwei Wochen schön beobachten, wie alles nach oben klettert.
Ja, wo sind wir denn da eigentlich gerade?
Jetzt ist diese,
sind wir bei über 2 Euro?
Ja,
ja,
ja, also jetzt ist seit ein paar Tagen über 2 Euro. Und das ist ja dann auch immer so die, also eine der magischen Grenzen in diesen Inflationszeiten, wo man sich denkt, oh, jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen.
Ja, ich denke, das ist auch einer der Gründe, die Trump jetzt quasi so ein bisschen zum Nachdenken bringt, dass er halt eben nicht will, dass die Inflation stark steigt. Was halt
schön, dass du dem Typ die Fähigkeit zuordnest, nachdenken zu können.
Ja, nee, würde ich tatsächlich nicht. Aber
er musste gleich zurückrudern.
Nee, also
nee, ich weiß schon, was
ja,
du meinst.
Denken tut er tatsächlich nicht, aber ich denke, er hat
also
den
halt
Eindruck
wirklich
bekommen vielleicht.
Also man ist ja auch überhaupt nicht mehr überrascht, wenn Donald Trump irgendwas Dummes sagt oder jetzt auch da den Rubio und den, wen hat er noch, den Hexeth, sein Kriegsminister,
ja,
und sein Außenminister, wenn er die so vor die Hunde schmeißt. Man ist ja nicht mehr überrascht. Er hat jetzt ja auch Kristi Noem überraschend entlassen, wobei du da auch, ja, dann hat halt spätestens auch mal Fox News was Kritisches gemacht und dann sieht er sich halt auch irgendwann mal gezwungen, da die ganzen Aktionen in Minneapolis ein bisschen kritischer einzuordnen und dann da irgendwelche Handlungen folgen zu lassen. Aber also.
Kannst du noch mal kurz sagen, wer die Person war?
Kristi Noem war die. Ja, Leiterin der Migrationsbehörde.
Ah,
okay. Der National Security Agency. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie diese Institution heißt. Aber
die quasi für diese Einsätze
die dunkelhaarige, die immer so eine Cappy auf hatte und auch immer so in Kampfmontur aufgetreten,
ja,
ist. Und die hat auch immer gleich gewusst hat, dass nur Terroristen also inländische Terroristen in Minneapolis erschossen wurde.
Ja,
die,
ja,
Soccer Mom und der Krankenpfleger. Ja. Ich komme auch immer wieder auf South Park zurück, aber die auch sehr gut dargestellt wird in den neuen beiden South Park Staffeln.
Ja, stimmt, das hast du jetzt schon mehrmals empfohlen. Ich habe es immer noch nicht geschaut.
Ja, nicht so schlimm. Ich bin eher von Medien überrascht, die mir immer noch Push-Nachrichten schreiben und sagen, Trump hat sich jetzt so und so geäußert und sei es zu Zöllen, sei es zum Iran, sei es zu irgendwas. Was wir ja hier eher noch beurteilen müssen, sind vielleicht noch die harten Fakten. Und das Muster finde ich auch dahingehend identisch zu dem Krieg gegen Venezuela oder zu diesem Schlag gegen Venezuela. Da hat es nur besser geklappt. Ich glaube, dass Trump gebrieft wird von schlauen Militärs. Also da werden ja nicht die Leute sitzen, die auf den Kopf gefallen sind, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen.
Ja.
Die Entscheider von der US-Streitkraft an sich oder der US-Army einfach, diese Entscheider, das sind ja, ja, auch wenn ich sie wahrscheinlich persönlich nicht so mögen würde, Die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich sag's jetzt nochmal.
Ja, eindeutig nicht.
Und ich glaube, die geben denen halt so Strategien vor und sagen, jetzt schau mal auch mit der CIA zusammen, wie könnten wir jetzt da den Khamenei oder den Maduro, wie könnten wir den in die Finger kriegen, beziehungsweise auslöschen. Und dann, je nachdem, wie er geschlafen hat und je nachdem, was für Gespräche er am Vormittag geführt hat, sagt Trump halt, ja gut, dann machen wir es jetzt.
Ja, oder welchen Fernsehsender er eingeschalten hat oder welche Tweets er gelesen hat.
Genau, dann machen wir es jetzt.
Ja.
Gut, das hört sich gut an. Dann haben sie bei Venezuela nur noch auf gutes Wetter gewartet. Da stand es ja auch schon zum Jahreswechsel oder kurz nach Weihnachten fest, dass sie es machen wollen. Und beim Iran jetzt auch ganz ähnlich. Dann wurde einmal gesagt, gut, jetzt wissen wir, da ist jetzt einmal die iranische Führung versammelt. Aber können wir auf einmal irgendwie ein paar auslöschen, dann machen wir das jetzt auch. Und da habe ich fast gesagt, so weit, so gut. Aber natürlich ist das völkerrechtlich illegal, auch wenn wir hier oft genug das Völkerrecht an sich als Institution auch schon kleingeredet, ein bisschen kritisiert haben. Aber ich möchte darauf zurückkommen, auch dass die natürlich iranische Zivilbevölkerung in Teheran, wenn es da schwarzen Regen regnet, oder heute habe ich Medienberichte gelesen, dass es also tatsächlich auf die Tomahawk-Raketen von den USA zurückzuführen ist, dass da eine in der Grundschule eingeschlagen ist, weil man sich auf veraltete Geheimdienstinformationen verlassen hat, dass diese Grundschule irgendwie Teil einer Militärbasis ist, die aber halt nur nebenan stationiert war und dann knapp 200 Kinder gestorben sind.
Gut, also ich meine, in dem Moment, wo Krieg ist, passieren solche Dinge, oder? Das ist ja, ich denke jetzt tatsächlich, oder du hast es ja auch gerade gesagt, ja,
ich dass werde
das
aber mit trotzdem absolut nicht mit Absicht Krieg an sich zu kritisieren, weil solche Dinge passieren. Also ist mir auch egal, ob da Absicht ist oder ob das ein Unfall ist. Also wenn Israel die Bevölkerung in Gaza massakriert, dann werde ich das weiterhin kritisieren, auch wenn mir dann irgendwelche Leute sagen, ja, aber eigentlich, wenn du es mal hochrechnest, dann ist das wirklich ein echt sauberer Krieg. Denn Krieg ist nicht sauber, Krieg ist schlecht, immer.
Naja, dass Krieg immer schlecht ist, also ich meine...
Immer?
Ja, ich meine, das Völkerrecht in dem Sinne... Also das iranische Regime begeht ja Verbrechen an der eigenen Bevölkerung. Also die haben ja über 30.000 ihre Leute
umgebracht. Ich traue auch dem Mullah-Regime ja keine Träne hinterher. Also wenn der eine religiöse Faschist ermordet wird, dann weine ich nicht. Aber wenn das halt durch den anderen religiösen Faschisten passiert, dann weiß ich das halt zu kritisieren.
Ja, aber... Also ich meine, das beste historische Beispiel, um das zu diskutieren, ist halt immer Deutschland und der Nationalsozialismus, oder? Das wurde ja auch nicht von sauberen Regimen besiegt. Also ich finde diese Argumentation, dass quasi immer nur die Heiligen quasi einen Krieg, also die würden dann keinen Krieg führen, aber also teilweise machen auch schlechte Leute mit den falschen Absichten Dinge, die am Ende des Tages trotzdem besser sind als das, was davor war. Sowas in der Art haben wir ja auch schon mal bei Venezuela diskutiert, wo ich auch meinte, so ja, vielleicht hat dieses Land jetzt eine Option, einen neuen Weg einzuschlagen. Ich habe das tatsächlich in letzter Zeit wenig verfolgt. Und dasselbe sage ich halt beim Iran auch wieder. Ich finde es schlecht, wenn die diese Militäraktionen so schlecht planen und die Konsequenzen nicht absehen, wie sie es vielleicht getan haben. Aber generell sage ich nicht, dass nur, weil Amerika gerade von, naja, verrückten Christen, ich weiß nicht mal, ob die wirklich so religiös sind, sie geben sich natürlich so, aber ob das unbedingt für den Iran so schlecht sein muss, also... Keine Ahnung, es ist definitiv gut für alle, dass die Mullahs ihre Spielzeuge verlieren. Dass die keine Raketen mehr haben, dass die keine Atomwaffen mehr bauen können und so weiter und so fort. Und das ist ja schon, was hauptsächlich gerade passiert.
Keine Frage, es ist gut, wenn das Mullah-Regime nicht mehr an der Macht ist. Es ist nur ein bisschen naiv für mich zu sagen, immer gleich zu sagen, alles ist besser, was vorher war. Ich komme jetzt gleich auf den Iran zurück. Bei Deutschland muss man ja sagen, Deutschland hat diesen Zweiten Weltkrieg oder das Deutsche Reich hatte den Zweiten Weltkrieg angefangen. Und dass man da zu der Überzeugung gekommen ist, dass das Ganze nicht mehr diplomatisch zu lösen ist, sondern nur noch mit einer absoluten Niederlage Deutschlands, ist für mich auch völlig klar.
Aber das hast du ja momentan mit dem Iran auch.
Trotzdem, ja,
passt gut. Die Proxykriege, die der Iran gegen Israel führt, sind ja keine Fiktion, sondern jahrzehntelange Realität, die auch nicht diplomatisch gelöst werden.
Absolut. Ich habe nur jetzt in meiner, also jetzt, gehe ich zurück auf den Iran. Ich habe nur jetzt in meiner Prognose oder in meiner Beobachtung, sehe ich kein anderes Szenario, und ich glaube, deshalb ist Trump jetzt auch so sauer auf seine Leute, das anders aussieht als erstmal jahrelanger Bürgerkrieg im Iran. Weil es ist jetzt nicht so, das Land ist riesengroß, da gibt es 90 Millionen Einwohner. Ja. Die ganzen Untergruppen buhlen schon um irgendwelche Waffenunterstützungen.
Ja.
Ich lese schon Berichte, dass die Kurden im Nordosten bewaffnet werden wollen von der CIA und was weiß ich. Ich sehe da, also, wenn man schon zu solchen Mitteln greift, und ich bin einer, der immer kritisiert, wenn zu solchen Mitteln gegriffen wird. Ich werde das auch weiterhin tun, egal wie böse noch ein Regime sein wird, weil jeder Krieg, von jedem Krieg leidet die Zivilbevölkerung und ich bin immer auf Seite der Menschen.
Ja, aber das, also nur noch mal ganz kurz zu dem Argument, weil ja, die Menschen, die leiden unter dem Regime ja auch. Also das Argument macht tatsächlich keinen Sinn. Aber du, also wir müssen jetzt auch nicht uns daran vertieft, sondern mich triggert es nur so ein bisschen, ja, zu sagen, ja, so die Menschen, nee, den Menschen geht es sowieso schlecht. Die Mullahs sind quasi, keine Ahnung, wirklich für die Menschen
im Iran. Aber dann werden 175 Kinder einfach so weggebombt in einem Schlag. Da kannst du nicht sagen, ja, denen
ging es ja auch so schlecht. Hat bisher
weit
weniger zivile, bitte, Opfer gefordert, als die Verbrechen, die die Mullahs an ihrer eigenen Bevölkerung begangen haben, um den Aufstand niederzuschlagen. Bei weitem, nicht mal ansatzweise, sind wir da in der Nähe der Zahlen, wenn man jetzt mal nur diese Quantität in den Vordergrund stellen würde. Die Verbrechen an der Zivilbevölkerung, die Mullahs begehen,
sind in einer ganz anderen Dimension. Auf der anderen Seite kann ich nicht im selben Atemzug sagen, ja, das ist top, diese imperialistische Vorgehensweise von USA. Man hat es 2003 im Irak gesehen, da hat man auch gesagt, ja, da müssen wir jetzt leider einmal rein. Und was ist dann gefolgt? Also, Irak hat sich da nicht gleich demokratisieren lassen. Und ja, verrückt, wenn ein Machtvakuum entsteht, dann preschen da meistens die am besten bewaffnetsten und die machtvollsten Akteure rein, die gerade irgendwie in der Umgebung sind. Und dass das dann meistens auch keine Menschenfreunde sind, ist ja auch vollkommen klar.
Aber ja, okay, viel mal zu Ende, was du eigentlich sagen wolltest, bevor ich dich jetzt unterbrochen hatte. Weil du wolltest eigentlich sagen, obwohl du ja kein Freund davon bist, müsste man dann.
Kannst du die Frage wiederholen? Ich habe gerade Verbindungsprobleme gehabt. Du hast auch Verbindungsprobleme?
Weiß ich nicht.
Ich mache die Kamera mal aus.
Ich höre dich auf jeden Fall gerade. Nee, meine Verbindung ist gut, bei dir steht eher schlecht. Soll ich mal auch die Kamera ausmachen?
Ja, aber ich höre dich wieder.
Ah ja, perfekt. Ja, ich habe dich auch gerade so ganz schnell reden hören, hat das quasi das alles nachgeschoben.
Ja.
Nee, was ich meinte, ich hatte dich ja gerade unterbrochen, wegen diesem, die Menschen leiden, aber eigentlich warst du auf dem Weg, was zu sagen. Ich wollte nur darauf nochmal dich zurückbringen.
Jetzt habe ich den Faden verloren, auch wegen unserer Verbindungsabbruch hier gerade.
Ja, egal.
Ich habe meinen Punkt gemacht jetzt auch mit dem Irak und dass man, wenn man zu solchen Mitteln greift, auf jeden Fall eine kleine Perspektive mitbringen muss, die irgendwie prognostisch noch einen Plan hat. Und ich sehe keinen Plan. Ja? Wenn Regime Change der Plan ist, wieso kam es da nicht früher? Warum kam es da nicht viel gezielter? Ist es wirklich der beste Krieg, den wir da haben können, wenn es überhaupt einen guten Krieg gibt, was ich immer weiterhin verneinen würde? Also
ich habe da gestern mit einem Kollegen eine spannende Diskussion eigentlich drüber geführt. Und er meinte, letzten Endes müsste man tatsächlich eigentlich da reingehen, die Mullahs wirklich beseitigen, das Land besetzen, es halt quasi unter eine militärische Verwaltung stellen. So wie Deutschland damals.
Aber von wem?
Genau.
Von den USA dann, oder was?
Ja, keine Ahnung. Das habe ich auch gesagt. Es ist ja quasi praktisch auch wieder, weil die USA könnten sowas auch nicht machen, weil da würde ihre eigene Bevölkerung ja auch nicht mitspielen.
Man hat es in Afghanistan auch probiert.
Ja, aber auch nur so halb. Da war das halt schon, da war die Besatzung halt schon auch auf so wenige Kernzonen und gewisse Stützpunkte, währenddem quasi außenrum man halt schon die ganzen Taliban-Milizen und so mehr oder weniger hat machen lassen müssen. Aber genau, das ist das Problem. So eine richtige abschließende Lösung für sowas gibt es halt auch nicht. Deswegen, man kann es immer kritisieren, das Konkrete, die konkrete Umsetzung, und die wird quasi immer auf eine Art falsch sein. Aber gleichzeitig ist ja quasi das Mullah-Regime einfach machen zu lassen auch keine Option. Und deswegen wird quasi ein
Ja.
Krieg geführt mit all seinen Abstrichen, der immer falsch ist. Aber du musst ihn trotzdem führen.
Ja, ich habe jetzt mir die ganze Zeit gedacht, du hast diese Ambivalenz jetzt perfekt nochmal schön in Worte gepackt, bis auf den letzten Halbsatz, aber ich glaube, da kommen wir auch nicht mehr zusammen.
Naja, ich meine,
Ich
dieses, du
hab
musst ihn
natürlich jetzt
trotzdem
auch nicht
führen,
die perfekte
ist aus
Lösung,
der
ja?
Perspektive von Israel, die ja quasi da mitentscheidend auch dahinter stehen und diesen 12-Tage-Krieg vor ein paar Monaten auch ja quasi eigenständig geführt haben, großteils, bis auf diesen einen Angriff dann der Amerikaner. Also es liegt ja quasi im innersten Interesse von Israel, also im Selbstverteidigungsinteresse, dass dieses Regime sich nicht so stark bewaffnet, wie es sich jetzt schon bewaffnet hat. Also ich meine, das ist ja wirklich der allerletzte mögliche Punkt. Du siehst ja schon, wie extrem stark die bewaffnet sind.
Ja.
Also das ist der allerletzte Zeitpunkt, um sie wirklich zu entwaffnen. Und vielleicht musst du sie dann in 10 Jahren wieder entwaffnen, wenn das Regime nicht stürzt. Aber jetzt wird quasi erstmal die Grundlage geschaffen, um in dem Sinne die Sicherheit Israels, aber auch die Sicherheit von den Emiraten und Saudi-Arabien in gewisser Weise zu sichern, die ja auch Feinde
Ja,
vom Iran
also
sind. Aber vor allem Israel
das ist
natürlich.
bestimmt ein Grund für diesen Krieg und also, aber imperiale Kontrolle, die Bodenschätze vom Iran und da am besten noch einen US-amerikanisch und israel-freundlichen Führer einzusetzen, damit man das auch alles ausschlachten kann,
Sicher.
spielt, glaube ich, auch immer eine Rolle.
Sicherlich.
Generell zur Rolle Israel, also das wollte ich auch sagen, dass die natürlich da noch am ehesten ein Interesse oder ein geopolitisches Interesse in der Region haben. Und trotzdem sehe ich da auch den Angriff eingebettet in eine bisschen breitere Strategie. Also man greift ja auch wieder Hisbollah-Stellungen an im Libanon.
Hisbollah ist de facto der Iran. Die Hisbollah, der ist direkt dem
Genau, so wie die
iranischen
Houthi in Jemen, ja,
Revolutionsführer
absolut.
unterstellt. Die Houthi sind quasi auch komplett abhängig militärisch von den Mullahs und auch, ich weiß da nicht, wie genau die Kommandokette bei denen geht, aber bei der Hisbollah ist tatsächlich der Revolutionsführer ist der Chef der Hisbollah. Das ist quasi ein direkter Ableger des Iran. Das ist eine iranische
Ja,
Miliz.
und trotzdem möchte ich die Differenzierung machen, auch nochmal zwischen einem geopolitischen Interesse von einem gesamten Staat, der auch irgendwie langfristig und über Legislaturperioden hinweg existiert, zu den Akteuren, die gerade auch in Israel an der Macht sind und was die auch innenpolitisch gerade schon wieder durchdrücken, was die in Gaza gemacht haben und machen. Wir haben hier im Podcast ja auch schon mal über den Waffenstillstand mit der Hamas oder diesen Trump-Plan diskutiert und der wird ja auch auf Seiten von Israel komplett konterkariert und ad absurdum geführt. Also es wurde jetzt erst wieder entgegen dieses Plans ein Gesetz verabschiedet zum Siedlungsbau im Westjordanland, das das einfacher macht. Es ist eine geplante Todesstrafe für Terroristen in Gange. Da habe ich jetzt aber auch schon länger wieder nichts mehr gehört. Also man muss auch immer auf die Player achten, die in den jeweiligen Staaten die Kriege anzetteln,
Ja.
selbst wenn wir dahinter irgendwie einen tieferen geopolitischen Sinn noch hier und da sehen.
Naja, diesen Krieg anzetteln tut ja nicht Israel. Also welchen Krieg meinst du, hat jetzt Israel angezettelt?
Na, ich meinte jetzt Trump und Israel, die den Krieg gegen den Iran angefangen haben.
Ja, aber der Iran ist de facto permanent im Krieg mit Israel. Natürlich kann man das. Wenn man so naiv an die Sache rangeht, sagen, ja, der Iran direkt selbst nicht. Aber der Iran, wenn man ihn mal ein bisschen im Detail und seine Milizen und die Organisation der Milizen und die Geld- und Waffenströme und die Befehlskette und sowas anschaut, ist der Iran im permanenten Krieg mit Israel. Da musst du gar nichts mehr
Also,
anzetteln.
aber dann blendest du ja dann auch wieder die komplette Diplomatie aus, die wieder im Oman stattgefunden hat, die ja auch vor dem Schlag gegen die Atombombeninfrastruktur des Iran geführt wurde, also was letzten Sommer passiert ist oder im Herbst passiert ist. Also es gibt ja auch immer noch eine diplomatische Ebene. Ich will jetzt nicht sagen, geht
Ja.
bitte wieder auf die Mullahs zu, reicht denen die Hand und hofft aufs Beste. Also das geopolitische Argument zur Sicherheit Israels haben wir jetzt ja auch schon längst gemacht.
Eben. Deswegen gibt es halt
Und
jetzt Krieg.
trotzdem finde ich, dass du das jetzt schon wieder zu sehr ausblendest.
Was die diplomatische Ebene? Die
Ja.
diplomatische Ebene existiert in diesem Konflikt nicht. Die findet vielleicht teilweise statt, aber die hat noch nie auch nur zu Ansatzweisen irgendwelchen sinnvollen Lösungen geführt.
Also es gab aber auch ein Atomabkommen, wo die USA unilateral dann ausgestiegen ist.
Es gab ein Atomabkommen, aber der Iran
Aber,
ist quasi
ja.
durch dieses Atomabkommen in keiner Weise daran gehindert worden, weiter Fortschritte zu machen, in die Lage zu kommen, Atomwaffen zu bauen. Das war ja das Problem. Also, wenn man quasi die Prämisse setzt, der Iran darf keine waffenfähiges Uran haben, dann hat dieses Atomabkommen nicht ausreichend gewirkt. Und dann spielt ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, die diplomatischen Lösungen wirken nicht, ist natürlich sofort die militärische Ebene wieder am Start. Also logischerweise, weil die militärische Ebene ist ja im Hintergrund hinter jeder Diplomatie immer aktiv. Die Diplomatie funktioniert in dem Sinne ja nur dann,
Eben, ja,
wenn
jetzt
eben
blendest du nichts mehr aus.
verlässlich
Jetzt bin ich da ganz zufrieden.
auf die militärische Ebene verzichtet werden kann.
Ja.
Und das kann in diesem Konflikt eben nicht. Also deswegen ist es immer
Na
super
gut, ich
schwierig,
bin
finde
da
ich.
hier und da vielleicht etwas hoffnungsvoller oder optimistischer als du. Wie kommen wir jetzt da raus? wollen wir. Was willst du für einen Ausweg vorschlagen? Wie machen wir jetzt weiter? Trump hört zu, was sagst du ihm?
Trump. Nee, keine Ahnung. Das ist natürlich, wäre es lächerlich, wenn ich da jetzt was dazu sagen würde. Ich glaube, mehr als das Ganze zu beobachten, zu analysieren und auf eine gewisse Art irgendwie einzuschätzen und in Relation zu setzen, kann man nicht machen, weil jetzt wissen wir ja beide, dass da Lösungen, die über 2, 3 Tage hinaus wirksam sind, nicht gesprochen werden kann momentan.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass tatsächlich jetzt schon klar ist, was in 3 Tagen die Sache ist. Das weiß niemand.
Nee, ja, man liest ja auch jeden Tag eigentlich nur das Gleiche. Also, dass es genauso weitergeht wie am Vortag,
Genau.
dass hier und da Explosionen gab und auf der anderen Seite auch.
Also was halt eine Option ist, dass der Iran irgendwann seine Fähigkeit verliert, Angriffe zu führen.
Ja, dann, aber also,
Aber das
ja,
kann
da
dauern.
mache ich mir auch. Der erste Impuls, den ich auf so einen Satz habe, ist auch, ich mache mir wahnsinnig Sorgen um die iranische Zivilbevölkerung, die ja jetzt auch schon, also das Regime hat jetzt auch schon wieder alle Instrumente angezogen und verschärft, die sie nur so haben, weil es eben gerade so brüchig ist oder halt auf ein Ende irgendwie zugeht, auch wenn man das noch nicht absehen kann, wann das einschlägt.
Ich meine, die iranische Zivilbevölkerung, um die muss man sich auch Sorgen machen. Aber zuallererst wegen den Mullahs, nicht wegen irgendjemand sonst. Also, wenn du dir wieder, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit dieser iranischen
Aber, ach Olli,
Fußballnationalmannschaft,
ja, ich habe ja auch wieder schlimme Videos sehen müssen,
die
wie wieder die
quasi die
abgeführt werden.
Nationalhymne
Ja.
nicht, ach, sind die jetzt schon angekommen im Iran?
Ich habe sie nur gesehen, wie sie so in den Bus abgeführt wird, diese eine Spielerin.
Okay. Ja, also um das nochmal, das habe ich schon angeschnitten, kurz auszuführen. Die haben in Australien, hat die iranische Frauenfußballnationalmannschaft bei der Nationalhymne nicht salutiert und nicht mitgesungen. Und daraufhin haben Teile des Teams quasi auch Asyl in Australien bekommen. Und auf dem Heimweg sind die anderen Teile schon so von den Schergen des Regimes so ein bisschen belagert worden. Und um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt von heute die neuesten Updates gar nicht.
Ja, ich weiß nur noch, dass der australische Premier auch gesagt hat, sie dürfen hier bleiben, wenn sie wollen, aber
Genau.
das war denen anscheinend nicht möglich.
Ja, weil die Familien zu Hause halt auch bedroht werden.
Ja, kein
Aber ja,
Problem.
dann, du wolltest ja gerade nochmal meinen Punkt zur Zivilbevölkerung und dem iranischen Regime
Ja,
ansprechen.
weil man halt Berichte liest von Schulen, die bombardiert werden, dass Ölraffinerien um Teheran so bombardiert werden, dass das Öl dann schwarz runterregnet. Und was man auch in der israelischen Kriegsführung in Gaza oft gesehen hat, dass der eine Schlag ausgeführt wird, dann irgendein Hochhaus zusammenbricht oder ja, und dann die Leute zum Helfen kommen werden, zum Helfen kommen und dann der zweite Schlag auf die Helfer ausgeführt wird. Also ich mache mir auch Sorgen um die iranische Zivilbevölkerung, weil da amerikanische und israelische Bomben drauf fallen.
Ja, okay, ja. Kann man machen, auf jeden Fall. Aber man sollte dann dabei nicht vergessen, das andere Problem nicht vergessen. Weil dann, keine
Genau.
Ahnung, klar, dann dem zu widersprechen ist ja auf eine Art auch unnötig. Ich werde da jetzt nicht widersprechen und sagen so, ja, aber die müssen sterben, damit was anderes passiert. So, nein, keine Ahnung, das will ich auch nicht machen. Aber gleichzeitig musst du halt im Hinterkopf haben, wer vor 2 Monaten über
Hab
30.000
ich.
Iraner und Iranerinnen ermordet hat.
Hab ich. Hab ich.
Ja.
Hab ich im Hinterkopf. Ich glaube, das Thema halbe Stunde haben wir es auch schon drin. Ist jetzt auch durchgesprochen.
Voll.
Schön, dass wir darüber diskutieren konnten. Ja, willst du über die Epstein-Files reden? Oder stehst du drin?
Habe noch gar nicht gesucht.
Du hast dich noch nicht
Hast du
gesucht.
dich mal selber
Ich habe.
gesucht?
Nein, ich habe mich noch nicht selber gesucht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich meinen E-Mail-Verkehr aber so im Griff habe, dass ich jetzt hier verkünden kann, dass ich da nicht drin vorkomme.
Okay, also du bist zwar damit irgendwie in Kontakt, aber du bist nicht in den Files.
Nee, ich bin damit auch nicht irgendwie in Kontakt.
Okay.
Ich, also nicht so wie wahrscheinlich der Großteil der Weltbevölkerung davon in Kontakt ist. Also ich beobachte und analysiere wie so oft.
Es wäre so
Was
lustig,
bleibt mir anderes übrig?
wenn so ein richtig random Podcast mal so ein Geständnis kommt von irgendjemandem, der so wirklich so auspackt, weißt du, so ein Kronzeugen-Podcast auf einmal.
Ja. Aber wir müssen auch sagen, oder ich habe in diesem Podcast hier auch schon gesagt, dass ich glaube, dass das nicht so interessant ist, diese Veröffentlichung. Also ich habe den Verschwörungstheoretikern nicht geglaubt und ich muss sagen, sie hatten alle komplett recht. Mit allem. Nee, jetzt Spaß beiseite. Also ich habe es wirklich unterschätzt. Ich habe es unterschätzt, wie tief das geht. Ich konnte es jetzt auch nach der Veröffentlichung nachvollziehen, dass man da teilweise auch immer noch was zurückhält oder was zurückgehalten hat, um die Opfer zu schützen. Das ist natürlich jetzt auch teilweise durch grobes fahrlässiges Verhalten seitens der Bürokraten des US-Justizministeriums in die Hose gegangen.
Weil die jetzt nicht gescheit geschwärzt haben und so, oder was?
Genau, und viel zu viel Klarnamen und jetzt eben auch teilweise irgendwelche Berichte mit Klarnamen oder Bilder von Minderjährigen oder von damals Minderjährigen aufgetaucht ist. Und während des, oder antworte du erstmal, du wolltest gerade auch schon was sagen.
Nee, eigentlich führe gerne weiter aus, weil ich wollte sagen, ich beschäftige mich mit der ganzen Sache tatsächlich noch immer nicht wirklich, weil es ist ja immer noch ein riesiger Sumpf. Also auch wenn man da inzwischen mehr weiß und was du gerade gesagt hast, vielleicht jetzt auch mehr glauben muss, als man wollte. Kommt dabei
Ja,
ja am Ende
ich.
doch nichts bei rum.
Was meinst du denn mit Sumpf? Weil ich
Ist
glaube,
das
ich will später auch
quasi
auf diesen, genau auf diesen Sumpf hinaus.
das immer noch zu stark Verschwörungstheorien damit reinkommen? So dieses, weiß jetzt nicht, ob Kinderblut, aber also genau diese Geschichten, die dann doch wieder in dieses antisemitische Verschwörungsnarrativ zu sehr abdriften und offensichtlich darin nicht belegt sind, immer noch nicht, die aber quasi sich dann doch zu hartnäckig in dieser ganzen Berichterstattung Hashtag Sumpf halten. Also ich kann mich nur daran erinnern, an so eine Klarstellung von Wolfgang und Stefan, die quasi nach einer Folge nochmal über ihre Folge gesprochen haben, weil sie sich genau in dieses Dilemma begeben haben. Nicht ganz klar zu sagen, ach was so, ist belegt, ja, ja. Und was ist ja. Wilde Spekulation. Und selbst, das meine ich, selbst diese beiden Leute, wo ich noch eher annehmen würde, die könnten das, kriegen es nicht hin und müssen quasi so zurückrudern.
Da. Ja, willst du das kurz ausführen, falls du da Leute abholen willst, was da genau passiert ist bei den 29ern?
Ich habe tatsächlich die erste Folge nicht gehört, deswegen kann ich das schlecht. Ich habe nur die Folge gehört, in der sie quasi das klarstellen. Also da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen sogar.
Ich kann es jetzt auch nicht mehr ganz genau sagen. Ich habe der Stelle auch ehrlich gesagt nicht gut zugehört. Aber es wurde so salopp dann einmal formuliert, ja, die da dann halt das Kinderblut und die Stresshormone zu sich nehmen. Aber das war also salopp gemeint und auch nicht ernst gemeint, weil es ja auch keinerlei Fakten dazu gibt, dass da irgendwie das Pizzagate stimmt, um ja. da mal auf diese QAnon-Verschwörung zurückzukommen. Und das wurde einmal so in einem Nebensatz so getan, als ob das tatsächlich stimmt. Und dann gab es da auch von... Da gab es da keine richtige Gegenrede dazu und deshalb waren da die Zuhörer irgendwie so verwirrt. Ich war dann eher verwirrt über die Klarstellungsfolge, ehrlich gesagt. Aber ich habe auch nicht so top zugehört. Ich fand aber generell das Thema, wie sie es dann auch jetzt in der aktuellen Folge, glaube ich, zum Februar nochmal aufgegriffen haben, da recht gut und würde es auch jedem empfehlen, dass sie da nochmal sich eine Diskussion anhören, die das Ganze ganz gut aufbereitet, jetzt wollen wir aber selber drüber reden, weil ich schon finde, dass wir eine neue Art der Elitenkritik brauchen, die das Subjekt nicht einfach so entschuldigt, nur weil es irgendwie in ein System eingebettet ist oder eine Nachfrage bedient oder so, sondern dass diese moralische Verwerfung, die da stattgefunden hat, bei Missbrauch Minderjähriger, bei der Manipulation, bei der bei dieser kompletten Vereinnahmung des Körpers, einfach nur, weil du ein reicher Typ bist und da dann so ein System oder sein Ring, so eine Klasse ja im Endeffekt auch entstehen kann,
ja.
die das dann so gezielt ausnutzt, so viel Macht zu haben. Da, finde ich, brauchen wir eine neue Elitenkritik, wo dann nicht gleich schnappatmungsmäßig geantwortet wird, ja, dann schickst du aber direkt den nächsten Zug nach Auschwitz los, wenn du sowas formulierst. Und ich glaube, da haben wir einen guten Punkt wieder zu diskutieren, oder? So wie ich dein Intro jetzt wahrgenommen habe.
Ja, ich weiß nicht genau, ob du das noch weiter ausführen kannst, weil man kann ja Dinge, die wirklich passieren und passiert sind, durchaus kritisieren.
Ja, und Elitenkritik kann ja auch antisemitisch sein. Und jetzt mehr,
naja,
spiele ich dir den Ball jetzt auch wieder so schön zurück.
Nur wenn
als kollektives Subjekt so konstruiert, dass die dahinter stecken, weil sie Juden sind.
Ja,
und wer sowas sagt, der ist natürlich auch dumm.
Das ist im strukturellen Antisemitismus nicht mal nötig, es direkt auf die Juden zu projizieren, sondern das passiert dann im nächsten Schritt potenziell. Also was ja die Gefahr ist, ist quasi Subjekten eine Macht zuzuschreiben, die sie eigentlich gar nicht haben.
Und was passiert aber mit den Subjekten, die sie haben?
Genau, deswegen ist das in dem Sinne, das habe ich ja gerade gesagt, wenn tatsächlich Dinge passieren oder passiert sind, also es tatsächlich eine Verschwörung gibt und es keine Verschwörungstheorie ist, also quasi eine Spekulation über eine nicht nachweisbare, von niemandem belegte, man munkelt nur, sondern tatsächlich eine Verschwörung gibt, dann ist das was ganz anderes. Also quasi der Epstein-Ring, dieser, keine Ahnung, Missbrauchsring, Das ist ja eine reale Verschwörung. Das ist keine Verschwörungstheorie.
Absolut.
Aber trotzdem spinnen sich um diese reale Verschwörung immer noch sehr viele Verschwörungstheorien. Dass es dann nämlich auch noch um Kinderblut ging und um irgendwelche Hormone und was weiß ich, keine Ahnung was. Oder um noch, dass das Problem noch viel größer wäre. Alles Dinge, die quasi vermutlich gar nicht stimmen, aber dadurch, dass sie eben nicht nachgewiesen sind, potenziell ja schleien könnten. Das ist ja genau diese, dieses Ding. Und dieses Geraune über die Eliten ist eben genau dieses Geraune über die reichen, mächtigen, die Medien, das Geld, was quasi potenziell, weil das tatsächlich historisch diese Narrative einfach uralt sind, im Fall des Falles und nicht nur im Fall des Falles, sondern empirisch gesehen auch sehr oft den Juden zugeschrieben wird oder den Zionisten oder den USA, die quasi teilweise auch, also so dieses anti-westliche Narrativ, wenn man jetzt zum Beispiel den Iran nochmal nimmt, der Iran sagt immer, es ist der Westen, die USA und die Zionisten und die Juden. Also das ist alles, steht quasi da vom Narrativ her sehr nahe beieinander und ist da häufig durcheinander austauschbar.
Ja, ich will nur weiterhin, also ich habe jetzt auch keine, dafür fehlt mir auch ehrlich gesagt die Zeit, keine zu Ende gedachte Kritik zur Eliten, Theorie zur Elitenkritik, wie wir sie jetzt immer umsetzen müssen und aufbauen müssen und irgendwie pragmatisch machen müssen, damit sowas nicht passiert. Man muss sich bei dieser Verschwörung oder bei diesem Epstein-Fall zwei Sachen klar machen. Der Typ war erstens schon mal verurteilt für was weniger Schlimmes natürlich als jetzt das, was im schlussendlich rausgekommen ist. Aber keiner, der jetzt irgendwie noch dann mit ihm in Kontakt getreten ist, und das geht von den Aristokratien in Europa über ehemalige Präsidenten beider großer Parteien in den Staaten, bis hin ja auch zum aktuellen Präsidenten selber, der jetzt ja auch nochmal in letzter Zeit, wo aufgedeckt wurde, dass er das für etwas zu ihm bewusst zurückgehalten wurde oder zumindest zurückgehalten wurde, wo ihm vorgeworfen wird, dass er eine Minderjährige zum Oralverkehr gezwungen hat.
Ja.
Epstein war schon verurteilt. Wir haben das, in der letzten oder vorletzten Folge ja einmal so chronologisch abgearbeitet. Und die Leute sind weiterhin mit ihm in Kontakt und sagen weiterhin, wie Musk, Alter, ich will auf deine Insel richtig geil Party machen. Diese moralische Verwerfung, die da wirklich auf dieser individualen Interaktionsebene stattfindet, ist so krass. Wir können sie alle nicht nachvollziehen. Ja, oder wir haben alle selber unsere, wie soll ich das sagen, unsere menschlichen Triebe so weit im Griff, dass das für uns einfach jeden Horizont sprengt, was da abging.
Findest du? Finde ich eben nicht. Ich sehe das eigentlich schon auch anders. Also,
was das da?
Ich finde, das ist ja eigentlich die Gefahr, dass als so etwas...
Wo wurde deine Erwartung jetzt erfüllt bei der Epstein-Enthüllung?
Naja, ich denke jetzt quasi nur gerade an diesen Fall in Frankreich, der da vor einem Jahr oder zwei verhandelt wurde. Dieser, wo der Ehemann seine Ehefrau betäubt hat, wiederholte Male und gefühlt Dutzende bis Hunderte...
Pelicot, oder?
Ja.
Giselle Pelicot, ja.
Kann sein, ich hoffe, das ist das Richtige. Also, aber wir werden schon dasselbe meinen. Das ist das eine. Aber viel alltäglicher ist... Genres in der Pornografie, also
so Gewalt verherrlichend.
Ja, gewaltverherrlichend, aber auch wie jung oder das ästhetische Aussehen, dieses sehr kindliche von gewissen Pornokategorien oder auch Pornodarstellerinnen, die ja genau diese Ästhetik des Minderjährigen, der Minderjährigen rüberbringen.
Ja, das wäre auch mein zweiter Punkt gewesen.
Ja.
Also weil da geht es ja auch um so die Eigentumslogik im Kapitalismus. Diese Verfügungsgewalt nicht im Endeffekt über irgendwelche Ressourcendinge, sondern eben auch über Menschen. Das spielt da natürlich auch mit rein. Und weil der Kapitalismus und das Patriarchat Hand in Hand gehen, kommen solche Phänomene ja immer wieder zum Vorschein.
Ja, also, oder.
Dass ja aber das gleichzeitig mitläuft mit dieser Milliardärs- und Longevity- und wir sind wirklich die besseren genetischen Menschen als ihr, weil wir sind reich und weil wir haben Macht. Und deshalb steht uns das einfach zu, da so einen geheimen Club zu gründen und uns die Frauen aus oder die minderjährigen Jugendlichen, Frauen und Mädchen aus Osteuropa einfliegen zu lassen, die wir manipulieren, komplett abhängig machen und schlussendlich einfach nur missbrauchen.
Ja. Okay, ich verstehe jetzt, was du meinst. Ja. Ja. Also quasi dieser extreme Ressourcenüberschuss oder diese Mittel, die quasi den Superreichen zur Verfügung stehen, der ihnen tatsächlich ermöglicht, die Dinge, die die anderen in der Fantasie oder der Pornografie suchen, zu erfüllen und zu ermöglichen. Und da, du bringst ja noch einen ganz anderen Punkt rein, dieses biologisierende eugenische Moment, was ja in diesen Kreisen tatsächlich auch stark verbreitet ist, also tatsächlich wirklich zu glauben, die sind erfolgreich und reich, weil sie eine bessere Genetik haben und es ihnen tatsächlich von der Biologie zusteht, alles, was sie tun.
Und das war ja bei Epstein wahrscheinlich auch deshalb so die saloppen Formulierungen in diesem anderen Podcast.
Ja.
War ja auch tatsächlich der Fall. Also da hat dieses eugenische Argument schon auch immer weiter eine Rolle gespielt. Genau dieses Argument, was jetzt Leute wie Peter Thiel und Alex Karp auch machen.
Ja, ja.
Genau, auf der moralischen Ebene kannst du das eben dann so ein bisschen begegnen oder kannst es so ein bisschen aufbrechen. Ich hatte jetzt noch aber den Punkt, was wir uns genau jetzt in der Konsequenz noch so ein bisschen klar machen müssen. Es ist ja offensichtlich, und wir haben jetzt gerade über Triebsteuerung oder was weiß ich so gesprochen und dass das ja der Großteil auch eigentlich hinkriegt und es trotzdem solche Phänomene wie Pilico gibt und was bei dem Fall ja auch so verrückt ist, da gab es ja Leute, da gab es ja Männer, die haben gesagt, das ist mir zu krass, Alter.
Und die haben das nicht gemeldet.
Sind dann nach Hause gegangen und haben sich nicht gemeldet. Und so, Alter, nee, das ist mir ein bisschen zu krass. Und dann musste sie aber trotzdem, also der Fall wurde ja dann nicht so öffentlich, dass sich da irgendeiner gewhistleblowt hat.
Ja, das ist wirklich komplett absurd.
Aber eigentlich will ich nur auf die Frage hinaus, wer ist der nächste Epstein oder wer ist es jetzt gerade im Moment?
Ja, genau. Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, na sicher gibt es das immer und zu jeder Zeit und ist also in verschiedenem Ausmaße und so. Ich meine, das ist natürlich jetzt wieder nur Spekulation. Wir wissen es nicht und wir können darüber auch nichts sagen. Aber ein Punkt, den ich noch machen will, ist, was war das jetzt? Bei einer Umfrage zu dem ästhetischen Äußeren und dem Alter, dem ästhetischen Alter quasi. Wenn du Frauen fragst, was ist für sie ein attraktiver Mann, also in welchem Alter, pendelt das mehr oder weniger so 2-3 Jahre um das Alter der Frauen herum. Wenn die Frauen jung sind, ist der Mann tendenziell ein bisschen älter und wenn die Frauen älter werden, ist der Mann tendenziell ein bisschen jünger, aber mehr oder weniger dreht sich das quasi um das Alter der Frau. Wenn du Männer fragst,
die Männer wollen sofort an die legale Altersgrenze
von 20 bis 16, ist das immer 20 oder 19 Jahre alt. Und zwar egal, ob du 20 bist, wo du dir sagst, na gut, okay, du stehst auf 20-Jährige, fair, aber wenn du 60 bist, tun die Männer das im Schnitt immer noch. Das ist wirklich eine gerade Linie. Und das meine ich, ich bin da jetzt gar nicht so erstaunt. Das ist einfach die männliche Sexualität ist pädophil. Ja. Also,
Ja, nee, 100%ige Zustimmung. Ja, es wird weitergehen. Man hat ja auch noch ganz viele andere Namen gelesen von Fußballspielern, von
Frank.
Ja, also ohne Scheiß, es sind natürlich dann immer nur so Polizeiaussagen, die mal getätigt wurden, aber auch also international die Polizeiarbeit. Ja. Ich habe jetzt dann erst wieder in den Times gelesen, dass halt 3-mal in England eine gesagt hat, ja, ich wurde verhandelt, ich wurde rumgereicht, ich wurde gehandelt.
Ja.
Ja, und die Polizei hat nichts gemacht. Ist gesagt, also aus irgendeinem Grund ist es dann immer wieder versickert.
Naja. Ich meine, das ist ja auch so ein Muster, was sich in der Polizeiarbeit zeigt. dass teilweise Missbrauchsopfer zu den Bullen gehen und dann da nicht ernst genommen werden oder im Zweifel nochmal missbraucht werden auf eine andere Art dann, aber ja, es ist ein
die alte Mini-Rock-Diskussion. Ja.
Es funktioniert, weil es so zentral in unserer Gesellschaft und in der Subjektivität auch halt also verankert ist. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Deswegen meine ich, es ist auch teilweise falsch, es so extrem zu skandalisieren, weil der Skandal ist tatsächlich, den gibt es ja, überall.
Erstens musst du, um die Opfer irgendwie zu entschädigen und nicht wegzustigmatisieren, musst du es, und dass es halt auch aufgearbeitet wird und da
ja, safe.
Irgendwelche, also nicht, ich will jetzt nicht, dass ja, also ich will nicht, dass irgendwie da nur Entschädigung geht, sondern dass da halt auch Leute dann schlussendlich hinter Gitter landen.
Ja.
Und das Ganze gut aufgearbeitet wird. Ich freue mich schon auf die Arbeit, die ich nicht mache, weil es wird richtig gute Bücher dazu geben. Es ist richtig viel veröffentlicht jetzt worden. Das erste gute Buch zu den Epstein-Files. Das müssen wir alle lesen, das müssen wir alle sehr genau lesen. Und dann habe ich vielleicht auch eine Antwort auf meine neue Forderung nach einer neuen Elitenkritik.
Wer ist aktuell?
Ja, und wie verhinderst du es? Und also die ganz großen gesellschaftlichen Antworten habe ich natürlich da drauf, aber du musst ja Niedrigschwelliger anfangen. Also wie schaffst du es, dass nicht mehr solche Abhängigkeitsverhältnisse so entstehen können, so über Jahre hinweg in einem brutalen Regime? Es gab ja auch Superreiche, die wollten da rein, die durften nicht.
Ja.
Das ist so unglaublich.
Ja. Naja.
Nun gut, und sonst so, in Chile ist ein Faschist an der Macht, wir freuen uns, ehemaliger, ich glaube, der ist auch der Sohn eines Wehrmachtsoffiziers.
Ja, hatten die eine Wahl, ich habe keine Ahnung.
Die hat eine Wahl, Rubio hat schon gratuliert.
Ah.
Aber er hat eine Frauenministerin.
Ah.
Aber sie ist leider eine Evangelikale.
Oh man, Chile hat sich wirklich seit 2018 hatten die diesen Studentenaufstand und genau. Wirklich eine ultra progressive Bewegung. Ja. Und jetzt, was haben wir jetzt 2026?
Die acht Jahre auch später. Erst dazu geführt hat, dass man die ehemalige Pinochet-Diktatur irgendwie aufarbeiten wollte.
Ja, jetzt hat man sich den nächsten
Faschisten. Und jetzt hat man einen Faschisten, der sagt, übrigens, da ist nichts dran. Da war alles sauber.
Ja, wild. Das ist auch, da könnte man auch echt mal eine Folge dazu machen, wie das sein kann, dass solche Bewegungen nicht nur, also gerade die Bewegung in Chile war ja wirklich sehr hoffnungsvoll, wie gerade solche Bewegungen dann so grandios 6 Jahre später nicht nur scheitern, sondern tatsächlich ins Gegenteil führen.
Ja, implodieren. Ja, genau, ja, ins Gegenteil führen. Gegenteilig ausgelebt werden.
Weil damals habe ich
mich auch schon in Deutschland sehr viel wurde gewählt. Hast du da was mitbekommen? Alter,
in Baden-Württemberg. Außenstelle.
Ja, und auf kommunaler Ebene ja auch in Bayern. Ah, aber ja, ja auf Baden-Württemberg wollte ich hinaus euch nur kurz. Da hat der Cem Özdemir hat gewonnen.
Ja.
Und die Grünen gewinnen, der Rechtsruck geht weiter, kannst du es dir vorstellen?
Ja, aber was mich jetzt halt interessiert,
was
war denn München?
Das ist halt der rechte Flügel der Grünen, der da gewonnen hat. Ja. Der Realo-Flügel, der Kretschmer-Flügel, der Özdemir-Flügel.
Wer hat denn in München gewonnen?
Da gibt es Stichwahl.
Zwischen
dem Reiter SPD und Krause von den Grünen.
Ah ja.
Ja. Können wir es auch endlich leaken, dass ich in München wohne, weil ich habe heute den Wahlzettel zur Stichwahl im Briefkasten gefunden.
Ich habe gehört, dass da einen recht umfangreichen Fragebogen zur Wahl gab.
Ein Fragebogen?
Ja, ein Fragebogen, nicht ein Fragebogen, ein Wahlzettel
der mit Wahlzettel,
400 halt Personen, der so tischgroß
ja,
ist.
Ja, klar. Ja, ja, und du hast 80 Stimmen 80 für den Bezirksausschuss oder für den Stadtrat. Ja, ja. Du musst ja auch deinen Bezirksausschuss wählen. Das ist, Demokratie ist so anstrengend.
Ja, es ist, als ich das gehört habe, dachte ich mir auch so, auf der einen Seite, klar, ist das ganz geil, würdest du im Ansatz diese Leute kennen und wissen, was sie tun. Aber das tust du ja nicht.
Ja. Einen kannte ich.
Hast du den angekreuzt? Liebe Grüße. Oder hast du ja, den klar. mit Absicht nicht? Ah, okay, deswegen liebe Grüße.
Den habe ich angekreuzt. Aber der war auch bei einer wählbaren Partei.
Weil man macht doch immer bei den Leuten, die man nicht will, so ein X, oder? Ins Kreis, in den Kreis.
Ja, genau. Ja, genau. X für nein.
X für nein.
Alles klar, mit solchen cleveren Tipps machen wir jetzt hier schön die Stunde voll und beenden den Podcast,
ja, oder? Ja, finde ich gut.
Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir haben Instagram, was auch mal wieder, ja, zur Folge kann ich schon wieder einen Post machen. Mach ich. Und ansonsten, grob gesagt, info@googlemail.com für Feedback. Ich habe viel Feedback bekommen, aber ich werde es hier nicht aufbereiten, solange ihr mir keine Mails schreibt.
So ist es.
Also persönliches Feedback. Liebe Grüße an alle. Kommt gut durch die Zeit. Lasst euch nicht verunsichern.
Danke fürs Zuhören und bis
Danke
bald.
Fürs Zuhören. Bussi.
Ciao, ciao.